Lehnen Sie sich zurück, wir beginnen mit etwas Nettem. In der Süddeutschen Zeitung berichtete Letizia Feddersen, wie es der 24-jährige Berliner Statistikstudent Levi Pinel zum Ehrenbürger von Castrop-Rauxel gebracht hat. Es begann mit einem TikTok-Video, in dem Pinel laut Feddersen erklärte, wie sympathisch er Kleinstädte und deren Bewohner fände, die sich bei jeder medialen Erwähnung ihrer Stadt abfeiern, als gäbe es kein Morgen mehr. Zum Beispiel Castrop-Rauxel. Der Spruch mauserte sich auf Pinels TikTok-Kanal zum Running Gag. Anfang Oktober startete er deshalb eine Kampagne. Ich dachte, es wäre lustig, wenn wir einfach alle auf einmal sagen, Castrop-Rauxel ist die schönste Stadt der Welt. Pinels Werbevideos über die selten von Glanz umflorte 75.000 Einwohnerstadt im Ruhrgebiet brachte es teils auf mehr als 1 Million Abrufe. Und der Kampagnenspruch, nett hier, aber waren Sie schon mal in Castrop-Rauxel, tauchte im Account von Kanzler Scholz auf. Derart emporgehoben ernannte Castrop-Rauxel Pinel also zum Ehrenbürger. Und unter welchem Titel verbreitete die SZ die Geschichte? Na klar, Castrop-Rauxel, schönste Stadt der Welt. Eine kleinere Ortschaft wurde auch in der Tageszeitung Die Welt abgefeiert, allerdings unironisch. Eden Patrici erzählte, wie sie nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters von Berlin aus in dessen Doppelhaushälfte im schwäbischen Waiblingen umzog. Nie hätte ich für möglich gehalten, wie sehr ich mich dann in mein neues Leben verliebte. Und warum? Patrici nannte einfache, aber gültige Gründe. Die üppige Stille verbrachte ich damit, Holz für den Kamin zu hacken. Der Balkon wurde zur nachhaltigen Gefrierfachalternative umfunktioniert und die undichten Fenster klebte ich ab. In einem Haus gibt es immer was zu tun. Dieser ständige Kampf ließ mich inmitten meiner Trauer nicht nur über mich hinauswachsen, sondern hatte einfach Unterhaltungswert. Selbst die Wildtiere verschlug es in meinen Garten. So etwas kann man in Berlin nicht erleben. Dafür gibt es in der Hauptstadt bekanntlich ganz viel tolle Kultur, der allerdings wegen ressortübergreifender Sparmaßnahmen mehr als 100 Millionen Euro gestrichen werden könnten. Wer deshalb überregionale Solidarität erwartet hatte, dürfte von dem mitleidlosen SZ-Artikel Chaos und Kitsch schockiert gewesen sein. Die Berliner Kulturszene macht, was sie immer macht, protestieren, lästerte Peter Laudenbach. Nur hat man nicht den Eindruck, dass ihre Klagegesänge irgendjemanden wirklich interessieren. Das liegt auch an ihrer gewohnt maßlosen Selbstüberschätzung. Typisch dafür ist zum Beispiel Jochen Sandig, ein Veteran der freien Szene und langjähriger Manager der Tanzkompanie Sascha Walz & Guests. Er gibt zum Besten, dass schrumpfende Haushalte der Anfang vom Ende einer Stadt seien. Offenbar glaubt Sandig, dass man Geld einfach drucken kann. Natürlich kann man im Berliner Kulturetat sparen, ohne dass die Stadt verödet oder Wirtschaft und Tourismus kollabieren. Da wir in den Feuilletons keine starke Gegenrede gefunden haben, wenden wir uns der Wochenzeitung Die Zeit zu. Unter dem Titel »Sie suchen eine Wohnung? Hereinspaziert« präsentierte Hanno Rauterberg eine radikale Idee, um dem waltenden Wohnraummangel in Deutschlands großen Städten abzuhelfen. Der Bund soll bauen, und zwar anderes als nur Ministerien und Behausungen für Beamte, forderte Rauterberg. Der Bund würde nicht einfach nur Häuser bauen, er würde das Bauen selbst als ein Mittel gesellschaftlichen Wandels begreifen. Und ganz selbstverständlich kämen deshalb die weltweit klügsten Köpfe aus Stadtplanung und Architektur zum Einsatz. Der Bund würde sie ermutigen, endlich anders über das Wohnen nachzudenken, sozialer, ökologischer, gemütvoller. Warum nicht Häuser errichten, die sich für Wohlhabende genauso öffnen wie für ärmere Menschen, für Alleinstehende, für riesige WGs oder für Familien mit 3, 4, 5 Kindern? Hanno Rauterberg in der Zeit einen Bundesbauboom herbeiträumend. Vom Deutschen Buchpreis geträumt hat Clemens Meyer, bekommen hat ihn Martina Helfter. Und deshalb hat Meyer die Jury wüst beschimpft. Er hätte doch das Preisgeld und die Buchverkaufserlöse wegen seiner Steuerschulden so nötig gehabt. Ob Mitgefühl mit dem schlechten Verlierer angebracht sei, wollte die Zeit wissen. Nele Polacek plädierte auf Nein. Mit Preis, so fantasiert Meyer, hätte er jetzt 100.000 neue Leser und wäre seine Sorgen los. Aber das ist natürlich ein Denkfehler. Zwar hat der Preis eine marktsteuernde Wirkung, die kein anderer Preis teilt, das liegt aber daran, dass er in der Regel an Bücher geht, die nicht nur Kritiker, sondern auch leserfreundlich sind. Aber zu denken, dass Leser zu Hunderttausenden einen 1056-seitigen Montageroman kaufen, nur weil er den Buchpreis gewinnt, ist ein bisschen so, als dächte man, dass Skianfänger in Scharen eine schwarze Piste runterbrettern, weil irgendwer eine blaue Plakette draufklebt. Lustig las ich das. Aber wie gut ist Meyers Roman-Epos nun wirklich? Fragte die SZ. Cornelius Pollmer antwortete, zugleich fasziniert, verstört und überfordert, mit einer Filmanalogie. Wer nach Inaugenscheinnahme von Christopher Nolans Film Tenet mit vor Anstrengung glühenden Bäckchen und nichts als Kabelsalat im Kopf aus dem Kino stolperte, der wird auch an Meyers Die Projektoren mit Bewunderung verzweifeln. Und sonst so? In der Wochenzeitung Der Freitag rechnete Georg Seslen mit dem Anti-Israel-Aktivismus der Ex-Klimaschützerin Greta Thunberg ab. Bekommt die schöne Rebellion von einst die hässlichen Züge der Paranoia? Wird aus der Provokation der Unschuld eine ganz normale, weltanschauliche Feindschaft? Das Märchen ist zu Ende und wir sind wieder in der Wirklichkeit. Sie ist schmutzig, blutig und sehr kompliziert. Nahezu alle Feuilletons kümmerten sich um den US-Wahlkampf. In der Welt analysierte, oder vielleicht sollte man sagen feierte, Ulf Poschardt die Entlarvung der Kamala Harris durch den Paria Donald Trump. Die eine posiert auf dem Cover der Vogue, der andere macht Fritten bei McDonald's. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung aber erinnerte in einem wunderbaren Artikel daran, dass sich 1964 der Jazz-Trompeter Dizzy Gillespie um das Präsidentenamt beworben hat, mit Miles Davis als Chef der CIA. Ein Traum? Nein, voller Ernst, betonte Wolfgang Sander. Und damit könnten wir endlich zur Musik und überhaupt zur Kunst im engeren Sinne kommen, wäre unsere Zeit nicht leider um. Machen Sie an diesem Sonntag doch einfach mit einer Überschrift der Welt, was Menschen zu Menschen macht.